So, also wer heute Juste Milieu sagt, meint die falsche Mitte. Das war nicht immer so. Aber heute meint man jene aus der Sicht des Redenden, fett, träge, herrschende Meinung, machtgesicherte Erkenntnisfaulheit, die nur hellwach blitzschnell reagiert, wenn es darum geht, Außenseiter abzuwehren und die Zugänge zu öffentlichem Wirken und Resonanz vor ihnen dicht zu machen. Das Juste Milieu verteidigt seine Deutungsvormachtstellung mit allen Tricks der Machterhaltung. Wer also heute Juste Milieu sagt, tut das in der Regel mit einem deutlich erkennbaren emotionalen Überschuss an Groll, Verachtung und Hass. Denn dieses politische und deutungssoziologische Etikett bezeichnet nicht nur etwas mächtig Falsches, wer es verwendet, erhebt zugleich den Anspruch auf die richtige Mitte, auf ein Juste Milieu sozusagen. Und es ist diese Drehung, die dem Begriff eine schillernde Aura gibt und ihn, wenn man sich hütet, interessant macht, zum Beispiel für Untersuchungen von ideenpolitischen Auseinandersetzungen über, wie es ein Beteiligter mal gesagt hat, den vornehmsten Imperativ des Intellektuellen, erkenne die Lage. Beginnen wir mit einem kleinen begriffsanalytischen Rückblick. Der Terminus Juste Milieu ist in einer bestimmten historischen Konstellation entstanden, nämlich im Frankreich des Bürgerkönigs Louis-Philippe. Die Juli-Revolution 1830 hatte wieder einmal einen revolutionären Aufschwung samt anschließender Enttäuschung gebracht. Jetzt sollte Ruhe herrschen. Die Revolution ist beendet. Und es ging darum, die Ärmel hochzukrempeln und das Bruttosozialprodukt wieder in Schwung zu bringen. Staat und Gesellschaft gaben sich mittels einer Politik der ruhigen Hand geordnet. Die richtige Mitte setzt sich gleichermaßen von aufmüpfigen Linken und nostalgischen Konservativen ab. Juste Milieu damals als Netzwerk institutionell politischer Macht. Selbstverständlich hat dieser Begriff des Juste Milieu von Anfang an nicht nur programmatischen, sondern vor allem auch propagandistischen Charakter. Er war also nie nur deskriptiv gemeint. Das zu durchschauen, braucht es nicht unbedingt wohlgeübte politische Urteilskraft, obwohl die auch nie schaden kann. Es wurde auch ziemlich schnell durchschaut und während die Freunde und Apologeten des Juste Milieu noch damit beschäftigt waren, für ihren Mittelweg Reklame zu machen, schäumten schon die Wellen der Kritik von links und rechts hoch auf und machten dabei aus der positiv gemeinten Selbstbeschreibung des gewinnerpichten französischen Bürgertums ein Schmähwort nach dem Motto: In Gefahr und großer Not bringt der Mittelweg den Tod. Nimmt man nun Juste Milieu als analytisches Konzept, darf man sich nicht einbilden, es sei einfach zu handhaben. Es hat sich längst aus der historischen Konstellation des frühen 19. Jahrhunderts befreit und bezieht sich nicht nur wie damals auf politische Institutionen, sondern auch auf Perzeptionen, Wahrnehmungsstrukturen also und Sinnherrschaft. Man kann also mindestens vier verschiedene Versionen des Juste Milieu-Konzepts unterscheiden. Einmal der apologetische und optimistische Propagandabegriff à la Louis-Philippe. Zweitens die Kritik an derlei Optimismus und Selbststilisierung, was dazu führt, dass Juste Milieu im politischen Kampf mit negativer Bedeutung aufgeladen wird. Drittens die Übertragung dieser Kritik einer falschen und nur als richtig posierenden politischen Mitte auf ganz unterschiedliche soziale Konstellationen und Lebensbereiche, nicht zuletzt in das Feld der intellektuellen Auseinandersetzungen und Sinndeutungen. Die okkupierte Mitte ist bodenlos, morsch und nicht nur selbst unkreativ, sondern vor allem auch allem Kreativen gegenüber feindlich eingestellt. Und schließlich viertens, das uneingestandene Selbstbild dieser Kritiker an der falschen Mitte. Sie selbst gehören eigentlich dahin, und würde ihnen das gelingen, dann endlich gäbe es eine richtige Mitte. Man sieht schon, die Mitte ist einerseits immer eine konstruierte Mitte, nämlich was Ideen und Werte betrifft, deren Bauelemente Perspektivität und Ausblicksplattformen auf die verworrenen sozialen und politischen Zustände je nach Kontext variieren. Andererseits, in organisationspolitischem und materiellem Sinn, ist sie der Platz an der Sonne, von dem aus es sich gebieten lässt. Kein Wunder also, dass hierzulande etwa die Mitte in den Wahlkämpfen der letzten Jahrzehnte zu einem begehrten und umkämpften Ort geworden ist. Fast alle politischen Kräfte streben dahin, minus ein paar Minderheiten unterschiedlicher Provenienz, die mit ihrem Status als Minderheiten, warum auch immer, zufrieden sind. Aufschlussreich ist, dass meist sehr viel Mühe aufgewandt wird, dieses Streben zur Mitte keinesfalls als pure Technik der Machteroberung erscheinen zu lassen, was ursprünglich das postrevolutionäre Juste Milieu in Frankreich ja gekennzeichnet hat. Mitte also ja, Juste Milieu nein. Das verhindert aber nicht jene eigentümliche Bumerangflugbahn mancher Juste Milieu-Kritik, die Kurt Tucholsky seinerzeit unter Literaten ausgemacht hat. Sie erinnern sich, nichts sei verächtlicher, hat er gemeint, als wenn Literaten 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 nennen. Ähnlich, wenn auch nicht ganz genauso hier. Die zugespitzte Juste-Milieu-Kritik ist ein Instrument in der Auseinandersetzung um die Deutungshoheit der allgemeinen Lage. In der deutschen politischen Kultur wird seit Schopenhauer diese Kritik häufig in bequemer Unehrlichkeit geführt. Oder in den Worten Herfried Münklers: Schopenhauer ist beides zugleich, ein engagierter Parteigänger jener Gruppen des deutschen Bürgertums, die den Erwartungen gesellschaftlichen Fortschritts und seiner revolutionären Beschleunigung eine entschiedene Absage erteilen, und ein unerbittlicher Kritiker der in diesen Kreisen gepflegten Lebensweise. Letzteres so sehr, dass er, wiewohl politisch fraglos dem Konservatismus zuzurechnen, später zum Gewährsmann der intellektuellen Linken werden konnte. Hier gibt es eine kleine interessante Coda für die Hochschulgeschichte Marburgs. Ein heute schon fast vergessener, aber sehr interessanter Marburger Soziologe, Heinz Maus, hat im Übrigen im Dritten Reich sozusagen als Partisan, als intellektueller Partisan seine Doktorarbeit über Schopenhauer und die Traumhölle des Juste Milieu geschrieben. Juste Milieu, Kritik also als umgedrehter Doppelstandard. Diese sehr knapp gehaltenen Vorbemerkungen zum Terminus Juste Milieu muss ich noch ergänzen mit ein paar komplementären Überlegungen zur Rolle des stigmatisierten Außenseiters in den intellektuellen Auseinandersetzungen um die Deutung der allgemeinen Lage. Auch diese Rolle ist doppelbödig, denn einerseits wird sie einem über den Kopf gezogen wie ein Joch, mal mit guten, mal mit nicht so guten Gründen, die keineswegs nur aus dem Arsenal der politischen Argumente und Einsichten stammen müssen. Andererseits bietet sie eine gewisse Aura, diese Rolle als Außenseiter, die hilfreich ist, um die herrschende Meinung zu bekriegen. Wer seine Außenseiterrolle als Markenzeichen zu nützen versteht und sich zuweilen lautkräftig als Außenseiter stilisiert, will, damit auf eine Schieflage, ein Ungenügen aufmerksam machen, subjektiv auch oft als schreiende Ungerechtigkeit interpretiert. Ausnahmen bestätigen die Regel. Der Außenseiter rüttelt sozusagen an den Zäunen der Deutungsmacht und ruft, da will ich rein. Das also ist die Perspektive der Kritiker. Ihre Vertreter werden als Außenseiter verbannt, obwohl oder gerade weil sie es doch eigentlich selbst sind und niemand anders ist, der über die richtigen Einsichten verfügt und in die richtige Mitte gehört. Wenn man nun diesen Anspruch nicht aufgibt, dann bietet es sich an, zunächst einmal und in aller Stille die eigene Rolle als Außenseiter zu glorifizieren. Das hilft auch, um intellektuell zu überwintern. Diesem ersten Schritt folgt, wenn die Zeit dafür gekommen scheint, ein zweiter. Das Außenseitertum organisiert sich in kleinen, dann größeren Gruppen, bildet ein eigenes mediales Netzwerk, eine Gegenöffentlichkeit, ein eigenes Milieu. Je effektiver das gelingt, desto gründlicher kann dann auf die herrschende Meinung eingewirkt werden. Etwa, indem ihre Vertreter zu gereizten Überreaktionen provoziert werden, ihre Ausgrenzungsmacht offenkundiger und damit mit sich abnutzender Legitimation einsetzen und die Außenseiter mit mehr oder weniger öffentlich wahrnehmbarem Aufwand in ihre Schranken weisen. Im Erfolgsfall wird die Kritik eingeschüchtert und vielleicht gar zum Verstummen gebracht. Also erster Schritt, zweiter Schritt, dritter Schritt, zurück auf los. Anderenfalls gibt es eine weitere Drehung dieses Prozesses, in dessen Verlauf sich die Gegensätzlichkeiten zwischen der herrschenden Meinung und den Außenseiterkritikern verschärfen, aber auch abschleifen können oder beides zugleich. Dann werden die Außenseiter durch die Attacken auf sie sichtbarer und ihre Argumente erwecken wachsende Neugier. So, also das soll jetzt mal an dieser Stelle genügen, um meinen Ausgangspunkt für die folgenden Reflexionen zu verdeutlichen. Es geht um den Ideenkampf zwischen einem von ihren Gegnern als juste milieu wahrgenommene herrschende Ideenkoalition und einer, wenn man das jetzt mal so sagen darf, Außenseitertruppe, immer diese militärischen Metaphern, die im Laufe der Auseinandersetzungen selbst Züge eines juste milieu ausbildet, das nicht nur bestimmte Ideen, Normen und Werte teilt, sondern darüber hinaus durch einen bestimmten intellektuellen Habitus geprägt wird. Konkreter, ich möchte anhand einiger Sonderlichkeiten die Präsenz oder Nichtpräsenz Karl Schmitts im intellektuellen Diskurs der Bundesrepublik Deutschland zeigen, wie eine nach 1945 zunächst weitgehend verbannte und als intellektuell verdorben stigmatisierte Deutung der Lage über die Selbststilisierung ihres zentralen Protagonisten als ungerecht unterdrückt. Zweitens, die Organisation einer kleinen, indes wachsenden Gegenöffentlichkeit mit heftigen Attacken auf das Geflecht der herrschenden Meinungen. Und drittens, eines im Selbstverständnis der Beteiligten breiter werdenden eigenen juste milieu, eines eigenen juste milieu sozusagen, schrittweise sogar eine Art asymmetrisches ideenpolitisches Patt erreicht. Der intellektuelle Krieg geht aber weiter, nur ist er sozusagen Routine geworden. Ja, und was die Gemütlichkeit im Titel angeht, da behalte ich mir noch ein paar Anmerkungen gegen Ende dieser Ausführungen vor. Soweit also die einleitenden Vorbemerkungen, die ein bisschen ausführlicher geraten sind als geplant, also werde ich mich jetzt sputen müssen. Zunächst zu Karl Schmitt zur Erinnerung. Karl Schmitt wurde 1888 geboren, das war das deutsche Dreikaiserjahr, im westfälischen Plettenberg, Er war dann nach seinem juristischen Studium von 1921 bis 1945 Professor des öffentlichen Rechts an den Universitäten Greifswald, Bonn, Köln und schließlich Berlin. 1933 wurde er zum preußischen Staatsrat ernannt. Nach 1945 konnte er wegen seiner Verstrickung in den Nationalsozialismus an keiner deutschen Universität lehren und zog sich an seinen Geburtsort zurück, wo er 1985 hochbetagt starb. Das sind jetzt nun sehr dürre Angaben, wie gesagt, nur zur Erinnerung aufgeführt. Es lässt sich Ihnen aber ansatzweise entnehmen, dass Schmidt ein intellektuell abenteuerliches Leben führte zwischen katholischem Kleinbürgertum, Bohème, in der Zeit vor dem und kurz nach dem Ersten Weltkrieg, juristisch-politisch brillanter Systemkritik an der Weimarer Republik, aufschwingenden Karrierehoffnungen zu Beginn des Dritten Reiches, denen er einen Teil seiner persönlichen Integrität opferte, samt bald erfolgender Enttäuschung über den Nationalsozialismus, erst freiwillig ein Stück weit vollzogener Rückzug auf seine akademische Tätigkeit und dann nach dem Untergang des nationalsozialistischen Regimes erzwungener Rückzug in das Leben eines Privatiers. Über viele Jahrzehnte hinweg und bis fast ganz zum Schluss seines Lebens hat Schmidt geschrieben und veröffentlicht. Vor allem Texte zum öffentlichen Recht und Völkerrecht, aber auch zur Theorie der Politik und auch zur Literatur, und er hat auch Gedichte veröffentlicht, wenn auch die nichts taugen. Hinzu treten eine Reihe politischer Stellungnahmen und literarische Texte. Erwähnt werden müssen auch die vielen, vielen Briefwechsel, insgesamt ein Werk von beeindruckendem Maß. Über dem seit 1933 ein tiefer Schatten liegt. Schmidts Kritik an der Weimarer Republik wurde seinerzeit nur als besonders scharf und besonders scharfsinnig wahrgenommen. Seit der Auflösung der Weimarer Republik und der nationalsozialistischen Machtergreifung, Begriffe, die ich aus zwei wichtigen Büchern von Karl Dietrich Bracher übernommen habe, gilt Schmidt als Kronjurist des polykratisch-totalitären Regimes, von welchem Makel ihn auch sein Sturz in der Ämterhierarchie infolge der Angriffe des Schwarzen Korps, das war das Organ der SS, Ende 1936 nicht befreien kann. Gibt sozusagen eine eigentümliche Parallele zu Gottfried Benn und dessen Verhältnis zum Nationalsozialismus. Man kann das vertiefen, aber das tun wir jetzt hier nicht. Dieser Sturz in der Ämterhierarchie bietet jedoch eine Trittleiter für die öffentlich gemachte und vielleicht auch wieder auch unverblümte Selbstwahrnehmung Schmidts nach 1945. Wie eine Reihe anderer prominenter Intellektueller, gar nicht so viele, wenn man darüber nachdenkt, wurde Schmidt in der Vorgeschichte und Geschichte der Bundesrepublik Deutschland erst einmal ausgegrenzt und fungierte als negativer Bezugspunkt für die Aufarbeitung der Vergangenheit. Dabei ging es gar nicht einmal hauptsächlich um die Person, vielmehr um seine Demokratie- und Liberalismuskritik sowie um seine auf Machiavelli, den er übrigens nicht mochte, und Hobbes zurückgehenden Überlegungen zur Theorie der Politik. All dem sollte der Zugang in den intellektuellen Aufbaudiskurs der Bundesrepublik Deutschland verwehrt bleiben. Damit fand Schmidt sich überhaupt nicht ab und begann schon 1945 damit, das neue, Amerika geprägte Juste Milieu zu bekämpfen. Als wichtigste veröffentlichte Quelle zur Dokumentation dieses Kampfes kann neben der schon 1950 veröffentlichten kleinen und in Teilen durchaus anrührenden Schrift Ex Captivitate Salus, Heil aus der Gefangenschaft sozusagen, und neben den Briefen vor allem auch das Glossarium gelten, tagebuchartige Aufzeichnungen, von denen die ersten drei Bände aus den Jahren 1947 bis 1951 im Jahr 1991 publiziert und vom Herausgeber Eberhard von Medem kundig und sympathetisch kommentiert wurden. Die öffentliche Aufnahme dieser Publikation war gelinde gesagt eisig. Dies sei kein Buch der Wahrheitssuche im Geiste milder Humanität und Weltzugewandtheit, sondern ein Buch des Menschenhasses und des Zornes, hat Nikolaus Sombart seinerzeit in der Zeit geschrieben und weiter wörtlich ein Protokoll der Täuschung und der Selbsttäuschung, das Plädoyer eines Besiegten, der seine Niederlage nicht anerkennt. All das ist nicht falsch, aber es ist sozusagen nur ein Aspekt. Es trifft sozusagen haargenau, aber dennoch daneben. Richtig aber ist auf jeden Fall, dass Schmidt seine Niederlage nicht anerkennen konnte. Sie besteht für ihn in seiner Ausschaltung aus dem akademischen Leben und Diskriminierung seiner Gedanken und Theorien durch die aus seiner Sicht sogenannten Kriegsgewinnler, von denen nicht wenige ja auch jede Menge Dreck am Stecken haben. Von der Schuld des anderen Leben ist die niedrigste Art, auf Kosten des anderen zu leben. So charakterisiert er im Glossarium seine Feinde. Das Glossarium enthält sehr unterschiedliche Passagen, unter anderem enorm viel alteuropäische Gelehrsamkeit, ein paar vergnügliche Sortisen, ich komme da auch nicht umhin, Ihnen eine vorzuführen. Im Juli 1948, aber das scheint irgendwie überzeitlich zu sein, schreibt er: So viele Dummköpfe ich kennengelernt habe, in Deutschland wenigstens war keiner unter ihnen, der nicht den Wunsch und den Ehrgeiz gehabt hätte, Professor zu werden. Naja, also darüber muss man nicht lange nachdenken, darüber grinst man und das war's dann. Gelehrsamkeit, Sortisen und mehr oder weniger geglückte Anmerkungen zum Zeitgeschehen, peinlich zu lesende antisemitische und immigrantenfeindliche Ausfälle, aber vor allem jene von Sombart ahnungsvoll, aber dann doch etwas zu platt als Täuschung und Selbsttäuschung bezeichnete Anstrengung der Selbststilisierung als Außenseiter, der wörtlich seit 1936 Schweres erlebt habe und mehrmals von dem Leviathan verschlungen wurde. Eine längere Passage vom 1. Juli 1948 kann illustrieren, wie Schmidts Selbststilisierungstentakel funktionieren. Wörtlich: Die Jagd, deren Wild ich seit Jahren bin, hat mich etwas ermüdet. Doch bin ich noch imstande, Recht und Unrecht zu unterscheiden, noch imstande, meine Jäger begrifflich zu klassifizieren? Der arge Betrug des ersten Eheversuchs, hat er eine Parallele mit der Selbsttäuschung, die in der Zusammenarbeit mit Frank enthalten war? Oder war der Betrug nur eine Begleiterscheinung eines geheimen Willens zur Selbsttäuschung, zum Billigspielen, zur Unfähigkeit, andere zu täuschen und zu enttäuschen, zur Wehrlosigkeit gegen die Überrollung durch dreiste Inanspruchnahme? War ich zu schwach, um den Mut zu haben, andere zu enttäuschen? Das falsche Mitleid mit dem durchschauten Betrüger, das entsetzliche Mitleid mit dem erfolglosen Angebot. Soweit diese Passage, die Ihnen vielleicht jetzt ein bisschen kryptischer erscheint, als wenn man jetzt ein paar Anmerkungen dazu macht. Also, da geht es um das erste Eheversprechen. Das ist sozusagen eine biografische Anmerkung. Schmidt hat in relativ jungen Jahren geheiratet und es stellte sich dann bald heraus, dass er eine Betrügerin geheiratet hat, die auch noch ganz lange sozusagen auf seine Kosten, zumindest auf seine Rufkosten gelebt hat. Und er hat sich aus dieser, wie soll man das nennen, biografischen Schlappe nicht so richtig erholt und hat im Übrigen auch immer die Tendenz, solche Ereignisse nicht nur für sich zu nehmen, sondern immer als Teil eines Gespinstes von Schicksalseinflüssen auf ihn. Und die Zusammenarbeit mit Frank, damit ist die Zusammenarbeit mit Hans Frank gemeint, das war der Organisator der Gleichschaltung der Justiz in Deutschland nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten. Also das war die Zusammenarbeit, auf die er große Hoffnungen auf eigene Karriere gesetzt hat und die dann eben 1936 enttäuscht wurden. Und diese eigentümlichen weiteren Fragen, Betrug nur eine Begleiterscheinung eines geheimen Willens zur Selbsttäuschung, bezieht sich sowohl auf die Ehe als auch auf die Zusammenarbeit mit Frank, zum Billigspielen. Es ist eine ganz eigentümliche Selbstreflexion, die sich sehr ehrlich gibt und vielleicht auch ganz ehrlich hingeschrieben ist, aber die man auch lesen kann als eine enorme Stilisierung. Wenn ich diese Passage Ihnen weiter zitieren würde, sie wird dann etwas langweiliger, dann könnten Sie das sehr klar nochmal selber sehen. Ich verweise einfach auf den Text des Glossariums Juli 48. Immerhin, also so viel fragendes Eindringen in die eigene Charakterlandschaft, ich habe das genannt, die eigene Fragwürdigkeit als Gestalt, ist selten bei Carl Schmitt. Immerhin findet sich im Glossarium unter dem Datum des 16. April 1949 auch noch die Selbstmahnung: Hüte dich vor dem bitteren Trank der Genugtuung über ungerechte Verfolgung. Ja, soll man wohl, zumal wenn man als Wild für seine Jäger noch ein paar Haken zu schlagen in der Hinterhand hat. Bleibt man nun bei dieser Bittertrunk- oder Trank-Metapher, dann bietet sich für Schmitts Selbststilisierung als zu Unrecht verfolgter und unverstandener Außenseiter aber doch eher die Vorstellung von dem Arzt, dessen Medizin von den Zeitgenossen zurückgewiesen wird, weil sie ihnen zu wenig schmeckt, an, obwohl nur sie das Unheil benennt. Am 10. Juni 1948 heißt es im Glossarium: Die Wut auf meinen Begriff des Politischen, Sie erinnern sich, die berühmteste Schrift von Carl Schmitt, ist die Wut des Kurhausdirektors auf den Arzt, der im Kurort einen Pestfall diagnostiziert. Wer menschliches Glücksgefühl auf eine herzlose Weise vernichtet, vergreift sich an den Grundrechten der sozialen Ordnung und wird als Feind der Menschheit geächtet. Bitterste Ironie, aber eine durchaus zielgerichtete Metapher. Carl Schmitt als jemand, der vom Kurhausdirektor sozusagen nicht anerkannt wird. Sehr wirksam geworden ist dann in der Nachkriegszeit auch die schon in den Kriegsjahren eingeübte Parallelisierung des eigenen Lebens im NS-Regime mit einer Gestalt aus einer Geschichte Hermann Melvilles, mit dem Kapitän Benito Cereno, der von meuternden Sklaven als Geisel genommen und gezwungen wird, weiterhin für das Schiff Verantwortung zu tragen und es zu einem ihm von den Meuternden vorgegebenen Ziel zu führen. Das ist freilich alles Humbug und ein nicht sehr überzeugendes Maskenspiel, aber viele hat es sehr beeindruckt. So also sieht sich Carl Schmitt nach dem Untergang des Dritten Reiches, wörtlich diffamiert, diskriminiert, demontiert, kontaminiert, unterprivilegiert nach allen Seiten. Eintrag vom 6. April 1948. Wie kann man unter solchen Bedingungen weiterleben? Im Gesang des 60-Jährigen vom 8. Juli 1948, also da ist er 60 geworden, Sie erinnern sich, 88 war er geboren worden, fragt sich Schmitt: Soll ich problemlos werden und Pflanzen und Tiere beneiden, im Glück der Mücke, die nach innen hüpft? Nun, das allerdings ist sowas von einer rhetorischen Frage. Am 3. August 1948 notiert Schmidt französisch Sécurité, deutsch in Klammern bisher Gemütlichkeit. Die verinnerlichte, ins Interieur verlegte, zugleich aber doch säkularisierte Gnadengewissheit, das Ende von Furcht und Zittern bei einer guten Tasse Kaffee und einer Pfeife würzigen Tabaks. Da haben wir also schon unsere Gemütlichkeit, aber an dieser Stelle bleibt sie erst einmal unkommentiert. Nach einer guten Tasse Kaffee, nicht Kaffee, sondern Kaffee und einer Pfeife würzigen Tabaks haben sich 1948 gewiss viele in Deutschland ganz unironisch gesehnt und nach der Gnadengewissheit, gleich viel ob transzendent oder säkularisiert, wurde damals auch viel gesucht. Auf keinen Fall aber darf man Schmidts Haltung als Kokettierung mit dem Mückenglück deuten, als Kondit'sche Gartenkultur, sondern nur als bittere Ironie. Gespräche in der Sicherheit des Schweigens hat Dirk van Laak seine hervorragende Studie über Carl Schmitt in der politischen Geistesgeschichte der frühen Bundesrepublik genannt. Er beschreibt darin, wie eine wichtige Unterströmung der bundesdeutschen Geschichte langsam breiter geworden ist, wenn auch in den 1950er Jahren eher noch verborgen hinter einer hohen Ausgrenzungsmauer. Van Laak schreibt, schon die Nennung von Schmidts Namen konnte in den 50er Jahren provozieren. Sie wurde zu einem polarisierenden Versatzstück innerhalb politischer Auseinandersetzungen der frühen Bundesrepublik. Und er verfehlt auch nicht, Van Laak, etliche sprachlich recht robuste Beispiele für die Ausgrenzung Schmidts und nicht zuletzt seiner Freund-Feind-Unterscheidung zur Kennzeichnung des Politischen anzuführen. Wenn Sie also zum Beispiel in viele Texte der frühen deutschen Politikwissenschaft aus den 50er Jahren gucken, wenn über das Dritte Reich und über die Theorie von Politik geredet wird, dann kann man durchgängig Carl Schmitt immer als sozusagen den negativen Bezugspunkt finden. Seine Freund-Feind-Theorie wird als völlig unwissenschaftlich verdammt. Es werden demgegenüber sehr viel harmonischere Theorien der Politik versucht aufzustellen. Sternberger, Dolf Sternberger etwa mit der Gegenschrift über die Essenz des Politischen, dass der Friede sei und vieles, vieles mehr, alles nicht sehr haltbar. Es geht ja in den ersten 15 bis 20 Jahren der Bundesrepublik Deutschland nun aber auch wirklich in der Tat um nicht mehr und nicht weniger als die Etablierung einer demokratiekompatiblen politischen Kultur gegen die gar nicht so wenigen Restbestände des NS-affinen politischen Denkens. Und dies geschah nun ja teilweise ja auch mit Hilfe dieser Restbestände, eine ganz eigentümliche Konstellation im Übrigen. Das war nun wirklich ein gigantisches ideenpolitisches Projekt, dem die politische Konstellation von Okkupation und anschließender Westintegration zwar mächtig half, dessen Erfolg jedoch keineswegs garantiert war. Demokratieexport, haben wir jüngst immer wieder beobachten können, funktioniert nur in den allerwenigsten Fällen und auch damals gab es diesbezüglich im Blick auf die Bundesrepublik Deutschland jede Menge Befürchtungen. Kein Wunder also, dass sich die Ausgrenzungsbemühungen im politischen Diskurs nicht nur gegen NS-Nachfolgeorganisationen richteten, sondern auch gegen ein als quasi dämonisch gebrandmarktes, weil nationalsozialistisch infiziertes politisches Denken, also auch gegen Carl Schmitt. Eine sehr problematische Denkfigur im Übrigen, weil es sozusagen auf der einen Seite den Nationalsozialismus, dämonisch, schwarz, böse, und auf der anderen Seite sozusagen die Demokratie hinstellt und überhaupt nicht wahrnimmt, dass zwischen diesen beiden, es ist ja alles noch viel schlimmer, jede Menge Querverbindungen existieren. Und dazu brauchte man dann vielleicht noch ein paar Jahrzehnte, um das etwas klarer ausfindig machen zu können. Das Schweigen müssen damals, seine ersten Publikationen wurden nur möglich unter Pseudonym, inspirierte Schmidt zu heftigen und, wenn dieser Ausdruck einmal erlaubt ist, intellektuell unappetitlichen Attacken auf die Exponenten dieser neuen politischen Kultur, zu larmoyant trotzigen Selbststilisierungen als unverstanden und zu Unrecht gejagt, wie Sie ja schon einige Beispiele gehört haben. Aber im Übrigen auch zu einer Reihe von Weiterentwicklungen seines politischen Denkens, die später, als die neue politische Kultur der Bundesrepublik einigermaßen etabliert war, das sich in diesem Etablierungsprozess herausbildende ideenpolitische Gerüst der Bundesrepublik mit einer Reihe von gegenstrebigen Fügungen ausstattete, zu dessen Nutzen. Die Formulierung gegenstrebige Fügungen ist übernommen von Jakob Taubes, einem sozusagen eher dem linken politischen Spektrum zuzuordnenden Religionswissenschaftler, der mit Schmidt in den 60er Jahren in Kontakt getreten ist. Soweit der erste Schritt, Selbststilisierung. Was nun den zweiten Schritt betrifft, der auf die individuelle Selbststilisierung und auf das erzwungene Zurückweichen erfolgt, also die Arbeit an gruppeninterner Kommunikation und Netzwerkbildung, so mag an dieser Stelle hauptsächlich der Hinweis auf Van Laaks Buch, das ich schon erwähnt habe, und die Biografie Reinhard Mehrings genügen. Auch diese Biografie von Reinhard Mehring, ein ziemlich umfangreiches Buch, ist sehr detailreich und instruktiv. Indes, das ist vielleicht jetzt eine allgemeine Bemerkung, wird mir bei der Lektüre solcher Biografien von Geisteswissenschaftlern im weitesten Sinne des Wortes, von denen es ja im Englischen seit langem sehr viele und seit neuestem auch im Deutschen mehr und mehr gibt, zum Beispiel über Max Weber, um nur ein Beispiel zu nennen, wird mir immer ein wenig pelzig im Mund, weil man erfährt doch zu vieles, was man eigentlich gar nicht wissen wollen sollte. Im Übrigen gibt es noch einen dritten Band, der ist mir etwas später erst in die Hände gefallen, aber den fand ich auch außerordentlich interessant. Eine durchaus geschickte Auswahl aus den umfangreichen Briefwechseln Schmidts, in diesem Fall mit Journalisten, Publizisten und Verlegern. Dieser Band dokumentiert die Netzwerkbildung und bietet auch viele Beispiele für, wie soll man sagen, die zielgerichtete Liebenswürdigkeit von Schmidt. Letztere gehört ja zu den Grundelementen beim Prozess der Erweiterung kleinerer Zirkel in eigene Milieus. Ich wollte jetzt den Ausdruck Charisma vermeiden, weil der kommt mir etwas zu pompös vor, aber zielgerichtete Liebenswürdigkeit finde ich auch stilistisch gar nicht so schlecht. Der in geistiger Hinsicht und auch physisch erstaunlich vitale Schmidt findet sich jetzt recht bald im Zentrum von teils altbekannten, teils aber auch neuen deutschen und ausländischen, vor allem spanischen, akademischen Freunden und Verehrern, die genau dies tun, nämlich einen Kreis um ihn bilden. Die Schmidtianer. Van Laak spricht hier einmal von einer Szene um Schmidt, die sich, und das ist dann doch bemerkenswert, seit den späten 1940er Jahren bis heute immer gegen oft drückenden Gegenwind zu behaupten hat. Aber während viele andere im Nationalsozialismus prominente Akademiker, selbst die, welche nach 1945 noch irgendwie und manchmal gar nicht so erfolglos Anschluss an die neue politische Kultur suchten, heute entweder vergessen sind, wie etwa der Jurist Ernst Rudolf Huber, oder ins ideengeschichtliche Archiv verbracht wurden, wie etwa der Soziologe Hans Freier, hat Schmidt seine Stigmatisierung als böser Phönix bis heute behalten. Nur beeinträchtigte das die Rezeption seiner Ideen und seiner Theorien nur unwesentlich. Es gibt sogar mit den von dem Niederländer Piet Thomissen zwischen 1988 und 2003 herausgegebenen 8 Bänden Schmidtianer, eine Art gehobenen Plettenberger Boten für die Szene. Also so wie es für Arno Schmidt den Bargfelder Boten gab, ist sozusagen Thomissen mit seinen Schmidtianer der Plettenberger Bote. Gefährliches Denken, das ist die Überschrift über den nächsten Abschnitt. Während in der Rechtswissenschaft, schreibt Van Laak, gewisse bleibende Anstöße Schmidts konzidiert und diskutiert wurden, wirkt es überzogen, Carl Schmitt als eine der wichtigen Figuren auch der Politikwissenschaft der frühen Bundesrepublik zu deklarieren. Dennoch wird diese Funktion eindeutig, wenn man seine Wirkung implizit bzw. ex negativo verfolgt, schreibt Van Laak. Das ist also ein bisschen merkwürdig ausgedrückt. Er will eigentlich sagen, in der Rechtswissenschaft sind viele Ansätze Schmitts einfach so übernommen worden, während in der Politikwissenschaft die große Zurückweisung ist. Aber dadurch, dass diese große Zurückweisung kam, ist er eben doch erstaunlich präsent in der Politikwissenschaft der Bundesrepublik Deutschland. Diese wurde ja nach 1945 bekanntlich den deutschen Universitäten von der amerikanischen Besatzungsmacht als Demokratiewissenschaft aufgedrückt, mit dem vordringlichen Auftrag, die Abgrenzungslinien zum braunen und zum roten Totalitarismus tief und fest zu ziehen, sowie den jungen und nicht mehr ganz so jungen Deutschen eine positive Vorstellung von der westlichen Demokratie zu vermitteln. Da ging es gar nicht anders, als das Selbstverständnis der jungen Disziplin von vornherein gegen die Demokratie- und Liberalismuskritik Schmidts und gegen seine Betonung der Feindschaft als Ingredienz des Politischen zu impfen. Schmidts Dezisionismus und angeblicher Nihilismus wurden so zur feindlichen Ideologie, zu gefährlichem Denken erklärt, und es half dabei, dass die Person Schmidt in der Endphase der Weimarer Republik und in den Anfangsjahren des NS-Regimes mephistophelische Allüren entwickelt hatte. Sie werden sich vielleicht wundern, Schmidts Dezisionismus, das ist keine Frage, das ist also auf die politische Entscheidung als einem ganz entscheidenden Akt konzentrierte Vorstellung von Politik, ist korrekt, aber Schmidt mit Nihilismus in Verbindung zu bringen, das ist natürlich Unsinn. Das liegt einfach daran, dass Nihilismus damals in diesem christlich-abendländischen plus Amerika offenen, sich in den Westen integrierenden Deutschland als irgendwie was ganz Übles galt. Auf Nihilismus konnte man sich von allen Seiten einschießen, von christlich-abendländischer Warte ebenso wie von säkular-humanistischen Positionen aus. Deswegen jeder, der sozusagen böse war, kriegte dieses Etikett aufgedrückt. Gefährlich, labil und amoralisch. Mit solchen Adjektiven wurde Schmidt in vielen akademischen Schriften belegt. Die Phalanx der Schmidt-Kritiker ist umfangreich, von Jürgen Fialkowski über Christian Graf von Krockow, Matthias Schmitz und Martin Greifenhagen, um nur diese zu nennen, reicht die Liste bis zu dem schon erwähnten Dolf Sternberger, der mit einer eigenen Theorie zur Essenz des Politischen, er postulierte, es sei der Frieden, dezidiert einen Gegenentwurf zu Schmidts Freund-Feind-Unterscheidung vorlegte und sich dabei übernahm. Die damaligen zentralen Schulen der Politikwissenschaft in Berlin, Freiburg und München waren sich einig in härtester Zurückweisung des Schmidtschen politischen Denkens. In Marburg wo ja die Politikwissenschaft zwar klein, aber auch sehr früh gepflegt wurde, sah das ein bisschen anders aus. Nicht, dass Schmidt hier populär gewesen wäre, etwa bei Wolfgang Abendroth, aber Wolfgang Abendroth war jemand, der sich und seine Schüler immer wieder anhielt, sich mit Schmidt ernsthaft zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Die harte Abgrenzungslinie weichte allerdings seit etwa Mitte der 1960er Jahre zunehmend auf. Der Bannfluch des Mainstreams und der Disziplin gegen Schmidt machte ihn für die nachfolgende Generation erst richtig interessant. Standfeste Liberale wie etwa Rolf Schröers rezipierten Schmidt und viele Linke sowieso. Über Walter Benjamin gab es ja eine kleine und ziemlich wackelige Brücke zur kritischen Theorie, die jedoch von Seiten der Frankfurter Schule rasch wieder zugesperrt wurde. Machen wir jetzt mal einen kleinen Zeitsprung. So interessant das ist, möglicherweise wird ja in dem nächsten Vortrag das ein oder andere nochmal von anderer Seite hier beleuchtet werden. Ein Zeitsprung in die Jahre nach 2000. Auch Jan Werner Müller, ein Philosophie- und Politiktheorie-Professor in Amerika und England, ist nicht umhin gekommen, seine 2003 in Amerika und 2007 in Deutschland publizierte Studie zur Rezeption Schmidts in Europa ein gefährlicher Geist zu nennen. Und warum gefährlich? Die folgende Passage aus seinem Buch über Schmidts Geisteshaltung kann darauf als seine Antwort gelten. Er schreibt: Diese Geisteshaltung Schmidts verträgt sich nicht mit den Abstraktionen von Liberalismus und Universalismus und auch nicht mit den Ideen von Fortschritt und einer immer weiter ausgreifenden Befreiung des Einzelnen, sich zusehends als autonom verstehenden Menschen. Unablässig sucht sie liberalen und universalistischen Ansprüchen im Namen der Machtpolitik und des Konkreten die Maske vermeintlicher Heuchelei vom Gesicht zu reißen. Es ist eine Geisteshaltung, die das Gewebe des liberalen Prozeduralismus und des indirekten politischen Handelns zu durchtrennen sucht und allergisch reagiert auf die typischen liberalen Vorsichtsmaßnahmen, jeden politischen Anspruch erst einmal abzumildern. Sie kann Mehrdeutigkeit nicht vertragen und vor allem kann sie die scheinbare Auflösung von Politik in Ethik und Ökonomie nicht akzeptieren. Auch über diese Passage kann man lange Reflexionen anstellen. Die Forderung nach dem Aushalten von Mehrdeutigkeit wird sozusagen auf dem festen Fundament eines Menschen- und Geschichtsbildes aufgesetzt, nämlich Fortschritt, zusehends autonom verstehende Menschen etc., sodass sozusagen vieles von dem, was hier kritisiert wird, dem Autor auf den Fuß fällt. Das Buch von Müller wurde in seiner deutschen Fassung mit einem Vorwort von Michael Stolleis geschmückt. Der ist Jurist und war lange Zeit Direktor eines juristischen, also sich um juristische Fragestellungen kümmernden Max-Planck-Instituts und gilt unter deutschen Juristen als allererste Adresse. In diesem Vorwort findet sich der treffliche Satz: Wer klare Feindbilder hat, kann mit Schmidt etwas anfangen. Das ist kritisch gemeint, aber die ironische Seite dieser Erkenntnis lässt sich auch nicht unterdrücken, dass nämlich wer Schmidt als den Feind designiert, ja schon auf dem Boden der Schmidtschen Begrifflichkeit des Politischen steht. Und sozusagen alle diejenigen, die in den 50er Jahren genau das gemacht haben und Schmidt zurückweisen wollten, sich sozusagen indirekt, als Guinea Pigs für Schmidts Theorie des Politischen bewährt haben. Von dem käme man, schreibt Stolleis, allenfalls wieder herunter, wenn man Schmidt sozusagen ungerührt weder apologetisch noch anklägerisch entgegentritt, was Stolleis im Übrigen dem Duktus von Müllers Buch zubilligt, ich meine zu Unrecht, wie man an der oben zitierten Passage erkennen kann. Apologetisch gewiss nicht, anklägerisch durchaus. Stolleis plädiert, was andere in anderen Zusammenhängen von ganz anderen Sachverhalten fordern, für eine Historisierung des Schmidtschen Denkens. Historisierung bedeutet ja fast immer Auskühlung, Überweisung an die Spezialisten, Archivierung, Diskursausstieg. Fast immer. Es gibt aber auch Ausnahmen, die trotz ihrer Historisierung, die ja wirklich mit der Zeit unabwendbar ist, frisch und munter bleiben. Auch dazu findet sich in Stolleis Vorwort ein Hinweis. Er schreibt, wenn ein Klassiker sich dadurch ausweist, dass seine Texte immer erneut debattiert und in wechselnden Zusammenhängen gedeutet werden, dann ist Schmidt ein Klassiker geworden. Der von ihm erworbene Nachruhm wächst immer noch. Letzteres trifft in der Tat zu. Und die Umschreibung des Begriffs Klassiker kann man auch so akzeptieren. Wenn Stolleis mit seiner Diagnose tatsächlich Recht behält, dann wäre Schmidt aus der doppelten Einkreisung seiner Szene von innen und seiner Feinde von außen irgendwie ins Freie entkommen. Aber da habe ich dann doch meine Zweifel. Innerhalb der Schmidt-Szene hat vor allem der unglückliche Bernhard Wilms immer mal wieder dazu angesetzt, Karl Schmidt als den jüngsten Klassiker des politischen Denkens auszurufen. Die unterschiedlichen Sichtweisen auf Karl Schmidt färben auch die Vorstellung darüber ein, mit was für einer Art Klassiker wir es hier zu tun haben. Wilms denkt an Hobbes, Stolleis eher an jemanden wie den Marquis de Sade, metaphorisch gesprochen. Also Schmidt als böser Klassiker. Karl, der Kampf geht weiter. Am 7. April 1985 starb Karl Schmidt. Eine Welle von Nachrufen, Rückbesinnungen und ideenpolitischen Standortbestimmungen seines Denkens war die Folge. 1985 ist das Jahr, in dem das Ende des Ost-West-Konfliktes eingeläutet wurde. Das ahnten damals nur ganz wenige. Weil vorher gerade durch die Friedensbewegungen in Westeuropa die nuklear akzentuierte Sicherheitspolitik des Westens bis weit ins Bürgertum hinein fragwürdig geworden zu sein schien, waren 1985 Aktionen zum Festklopfen der westlichen Identität sehr gefragt. Das färbte indirekt auch auf die Beschäftigung mit Karl Schmidt ab. Sein Tod wurde zum Anlass genommen, sein Denken noch einmal zu ostrazieren. Diesen Vorgang hat mit nicht unbeträchtlicher Aggressivität Günther Maschke protokolliert. Er zitiert unter anderem Christian Graf von Krockow, der Schmidt damals einen Zuhälter der Gewalt genannt hat. Er analysiert die Rückblickstexte von Autoren wie Kurt Sontheimer, Theo Rasehorn oder Dolf Sternberger, also einiger typischer Befestiger des demokratiepolitischen Gerüsts der Bundesrepublik, Vertreter des just-milieu-politischen Denkens, und fertigt sie, die ihrerseits nicht zimperlich mit Schmidt umgehen, ziemlich rüde ab. Diesem Blick auf die Bundesrepublik folgen Ausführungen zu Nachrufen auf Schmidt in anderen Ländern, vor allem Spanien und Italien, die Schmidt, wie Maschke betont, auf insgesamt angemessenere Weise zu würdigen wissen. Darüber braucht man sich nicht groß zu wundern, auch wenn im Ausland die Furcht vor einem antidemokratischen Rückfall der Bundesrepublik Deutschland durchaus wach geblieben ist. Maschke unternimmt es darüber hinaus, die Ideen Schmidts in einen rechten Anti-Imperialismus aufgehen zu lassen, was zwar eine wichtige Facette des Schmidtschen Denkens aktualisiert und ausbaut, zugleich aber die Konfliktlinien zwischen der politischen Mitte Deutschlands mit ihrer transatlantischen Loyalität und dem durch solche programmatischen Äußerungen eher gelockerten Zusammenhalt des Gegenlagers vertieft. Wer, schreibt Stolleis im Vorwort zu Müllers Studie von 2007, mit Besorgnis beobachtet, welche antiliberalen, antidemokratischen und fundamentalistischen Bewegungen sich in einer krisengeschüttelten und nach Basisethik suchenden Welt ausbreiten, soweit wörtlich, müsse, und so deute ich jetzt seinen Appell, weiterhin daran interessiert sein, das Schmidtsche Denken zu entzaubern. Maschke und andere setzen dem entgegen, dass niemand anders als Carl Schmitt die uns seit ca. 1750 lebensnotwendig gewordenen Illusionen entzaubert hat. Hat er? Lebensnotwendig? Basisethik? Entzauberung? Lauter Fragezeichen. Auch wenn sich die Wissenschaft inzwischen mit großer Werbe der Person und des Denkens von Carl Schmitt angenommen hat und Studie um Studie über ihn und alle möglichen Facetten seiner Texte und seines Lebens erscheinen, kann man doch eigentlich nicht behaupten, dass der Prozess der Historisierung Schmitts eingesetzt habe, obwohl genau das ja zu allermeist die Folge von solchen Raupe-Nimmersatt-ähnlichen Aktivitäten sein soll. Vielleicht gehört Schmitt wirklich schon zu den Klassikern des politischen Denkens, die man ja auch dadurch definieren kann, dass die Historisierung ihrer zwiespältigen Anziehungskraft nichts anhaben kann. Der Kampf geht weiter. Und jetzt zur Gemütlichkeit. Oder doch nicht eigentlich. Die Behauptung einer angestrebten und eingenommenen Mitte verlangt ja permanente Rundumwachsamkeit, und zwar in doppelter Hinsicht. Erstens muss behauptet und befestigt werden, was dieser Ort sein soll, nämlich das Epizentrum politischer und deutungspolitischer Macht. Dazu braucht es gewissermaßen Instrumentarien zur Überwachung der sozialen Tektonik, um zu verhindern, dass einem die Mitte einfach unter dem Hintern wegwandert. Und zweitens braucht man Instrumente zur Abwehr all derjenigen, die als Außenseiter in die Mitte hineindrängen. Keine Sicherheit, keine Gemütlichkeit. Börde Sécurité. Dann aber vielleicht doch wieder Gemütlichkeit als eine Art Gruppendynamik, als verbindendes Element des Einklangs der politischen Perzeptionen und der sich daraus herleitenden Einfärbung der öffentlichen Verlautbarungen, seien es nun politische Stellungnahmen oder akademische Studien, in denen alles, was nicht ins eigene Raster passt, ausgefiltert wird. Von außen betrachtet muss sich hier sogar der Anschein eines Interessen- und Zitatenkartells ergeben, das in aller Gemütsruhe in die eigene Erkenntnistasche wirtschaftet. Gemütliches Juste Milieu eben. Aber auch auf der anderen Seite bildet sich gewissermaßen als Repos der Guerrier eine Art Gemütlichkeit, manchmal jedenfalls. Sie ist das Produkt aus dem Selbstverständnis als Träger einer auratischen Legitimität und den gruppeninternen Ritualen zur Abgrenzung vom bekämpften Juste Milieu. So mischen sich auf eigentümliche Weise Bitterkeit und Genugtuung, Hass und Resignation, politisches Denken und politische Denkverbote, Erkenntnisoffenheit und Verbohrtheit, Interessen und Werte, manifeste und latente Intentionen. Wie nennt man nochmal die Verklammerung von Vorstellung und Verneinung als dynamischen Prozess? Genau, wenn schon also Gemütlichkeit, dann dialektische. Vielen Dank.